Radio Prag Nachrichten.
Die tschechische Regierung billigt eine Novelle des Arbeitsrechts. Der Chef des Energiekonzerns ČEZ fordert, Deutschland solle für die Nutzung des tschechischen Stromnetzes bezahlen. Der oberste Staatsanwalt will die Haftbedingungen in den tschechischen Gefängnissen prüfen. Das Regierungskabinett hat am Mittwoch einer Novelle des Arbeitsrechts zugestimmt. Die Novelle reguliert den Umfang von Probezeiten, befristeten Verträgen und Werkverträgen. So soll die Länge von befristeten Arbeitsverhältnissen auf einen Zeitraum von 3 Jahren begrenzt werden. Bei Werkverträgen soll der maximale Umfang von 150 Stunden im Jahr auf 300 Stunden erhöht werden. Zugleich hat Arbeits- und Sozialminister Drabeck die zugelassene Höhe der Einkünfte durch Werkverträge auf 10.000 Kronen, umgerechnet 400 Euro im Monat, begrenzt. Des Weiteren erlaubt die Gesetzesnovelle, die Probezeiten von Führungskräften von 3 auf 6 Monate auszudehnen. Der Chef des tschechischen Energiekonzerns ČEZ, Martin Roman, hat gefordert, Deutschland solle in Zukunft für die Nutzung des tschechischen Stromnetzes bezahlen. Roman sagte dies bei einer Sitzung des Haushaltsausschusses im tschechischen Abgeordnetenhaus. Seinen Aussagen nach könnte Prag jährlich 7 Milliarden Kronen, umgerechnet 285 Millionen Euro, dafür verlangen, dass Deutschland Strom aus seinen alternativen Energiequellen durch das tschechische Netz in den Süden leite. Es gebe kein Gesetz, das Tschechien zu einer kostenlosen Übertragung des deutschen Stroms verpflichte, so Roman. Der Firmenboss äußerte dies im Zusammenhang mit seinen Befürchtungen, Berlin könne die tschechische Regierung dazu drängen, ebenfalls aus der Kernenergie auszusteigen. Der oberste tschechische Staatsanwalt Pavel Semann lässt die Haftbedingungen in den tschechischen Gefängnissen untersuchen. Semann will dabei vor allem prüfen, wie sich die Überfüllung der Gefängnisse bemerkbar macht und wie mit den Häftlingen umgegangen wird. Derzeit sind insgesamt 23.000 Straftäter in den tschechischen Haftanstalten untergebracht. Das sind laut offiziellen Angaben 14% mehr als vorgesehen. Der größte tschechische Anbieter von Kurswetten, Tipsport, will zum 11. Juli auch eine Zahlenlotterie anbieten. Das Finanzministerium habe Ende vergangener Woche die Lizenz für die Zahlenlotterie mit dem Namen Tipsportka ausgestellt, gab das Unternehmen bekannt. Die einzige Zahlenlotterie in Tschechien betreibt bisher Saska, die Firma ist jedoch seit Mai im Konkurs. Auch weitere tschechische Wettanbieter wollen ins Zahlenlotteriegeschäft einsteigen. Zum Sport. Die tschechischen Basketballspielerinnen treffen am Mittwochabend im Viertelfinale der Europameisterschaft auf das Team aus Kroatien. Bei einem Sieg in der Partie zögen die Tschechinnen nicht nur ins Halbfinale ein, sondern würden sich auch die Teilnahme an der Olympia-Qualifikation sichern. Favorit in dem Spiel, das in Lodz ausgetragen wird, ist im Papier nach das tschechische Team. In 2 Begegnungen während der EM-Vorbereitung war die Bilanz indes ausgeglichen mit je einem Sieg für Tschechien und Kroatien. Abschließender Blick auf das Wetter. Nach den heißen letzten Tagen kommt es am Donnerstag von Westen her in Teilen von Tschechien zu einer spürbaren Abkühlung. Der Himmel ist meist bewölkt oder bedeckt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Nordosten des Landes auch ergiebiger Regen. Im Westen des Landes lockert später am Tag die Wolkendecke auf und die Niederschläge lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius, im Westen nur noch bei 19 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt sie Markéta Kachlíková. Zunächst der Themenüberblick. Seit 1999 waren mehr als 8000 tschechische KFOR-Soldaten im Kosovo im Einsatz. Am Dienstag wurde ihre Mission mit einer Zeremonie auf dem Militärstützpunkt Šajkovac feierlich beendet und die Tschechen ziehen aus dem Kosovo endgültig ab. Mehr dazu hören Sie in unserem Tagesecho. Deutsch für die Karriere. So die Annahme eines Projekts, mit dem die deutsch-tschechische Industrie- und Handelskammer den Deutschunterricht an tschechischen Schulen unterstützen will. 73% der Unternehmen werteten doch Deutschkenntnisse in einer Umfrage als sehr wichtig. Unser zweites Thema. In der Sendereihe Sportreport blicken wir nach Belgrad des Jahres 1976. Die Tschechoslowakei wurde dort damals zum ersten und einzigen Mal Fußball-Europameister. Nach 35 Jahren bieten wir 2 Protagonisten des damaligen Finalspiels, den Tschechen Antonín Panenka und den deutschen Torhüter Sepp Maier ans Mikrofon. Bleiben Sie dran. Mehr als 8000 tschechische Soldaten haben sich in den vergangenen 12 Jahren bei der KFOR-Friedenstruppe im Kosovo abgelöst. In der ehemaligen serbischen Provinz waren die tschechischen Militär seit 1999 stationiert. Am Dienstag wurde die Tätigkeit des tschechischen KFOR-Kontingents im Kosovo offiziell beendet. Martina Schneibergova fasst zusammen.
Camp Scheik nennen ihn seine Bewohner, die tschechischen KFOR-Soldaten. Der Militärstützpunkt Scheikovas im Nordosten des Kosovo ist der einzige rein tschechische Stützpunkt im Ausland. Vor einigen Jahren waren dort noch rund 500 Soldaten stationiert. Heutzutage bewohnen knapp 200 Soldaten den Camp Scheik. Sie haben die einzige Aufgabe, den Stützpunkt abzubauen. Wir müssen das Gelände wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. Das Grundstück werden wir seinen Besitzern übergeben, sagt Befehlshaber Jan Žarský. Die Militärtechnik wird in den kommenden Tagen nach Tschechien zurücktransportiert. Bis Ende Oktober soll der Stützpunkt vollständig demontiert und aufgehoben werden. Auf dem Gelände wird nur noch das Wasserwerk stehen bleiben, das die unweit gelegene Stadt mit Trinkwasser versorgt. Der ehemalige Generalstabschef der tschechischen Armee, General Jiří Šedivý, war in den 1990er Jahren Befehlshaber der tschechischen IFOR-Truppen in Bosnien. Er kennt die Situation auf dem Balkan sehr gut.
Ich meine, dass die tschechische Armee in den vergangenen Jahren zur Beruhigung der Lage auf dem Balkan beigetragen hat. Daher ist es jetzt möglich, Probleme vor Ort zu lösen. Wenn auch nicht mit demokratischen, so aber wenigstens mit normalen menschlichen Mitteln. Die Minderheiten in der Region sind vor Übergriffen nach wie vor nicht gefeit. Für ihre Sicherheit aber haben die tschechischen Soldaten sehr viel getan. Dies gilt vor allem für die serbische Minderheit im Norden des Kosovo.
General Šedivý zufolge spielten die sprachliche Verwandtschaft zu den vorwiegend slawischen Sprachen und die tschechische Mentalität beim Einsatz auf dem Balkan eine nicht übersehbare Rolle.
Unsere Soldaten waren imstande, sich auch ohne Dolmetscher zu verständigen. Dies war ein Vorteil. Andererseits aber erhofften sich die Angehörigen der beiden Völker, unter denen wir tätig waren, nicht selten, dass wir gerade ihrem Volk gegenüber großzügiger sein könnten. Unsere Soldaten haben sich aber sehr strikt an die Normen gehalten. Darum haben wir sehr schnell Respekt gewonnen.
Die Worte seines Vorgängers im Amt bestätigte am Dienstag auch der jetzige Generalstabschef der tschechischen Armee Vlastimil Picek. Nach der feierlichen Zeremonie zur Beendigung der Mission in Šajkovac zog Picek Bilanz.
Es war hier eine hervorragende Erfahrung für unsere Soldaten. Jetzt muss sich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die EULEX-Mission, also die Rechtsstaatlichkeitsmission der EU im Kosovo, darum kümmern, dass die Selbstverwaltungsorgane im Kosovo ihre Arbeit entsprechend machen. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Kommandeur der KFOR-Friedenstruppe General Bülow zu sprechen. Er hat die tschechischen Soldaten sehr gelobt. Ich glaube, dass die Tschechische Republik hier einen guten Eindruck hinterlässt. Wir beenden zwar den Einsatz des tschechischen KFOR-Kontingents in Šajkovac, aber schon im nächsten Jahr sollen 15 tschechische Offiziere im KFOR-Hauptquartier in Pristina tätig sein.
Die tschechische Armee nahm seit 1992 an allen internationalen Missionen auf dem Balkan teil. In Kroatien, in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo sind während der zurückliegenden 19 Jahre 13 tschechische Soldaten ums Leben gekommen.
Martina Schneibergova hat berichtet. Deutschkenntnisse bleiben ein entscheidender Vorteil für die Karriere in Tschechien. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer hervor. 73% der befragten Unternehmen werteten Deutschkenntnisse als sehr wichtig, vor allem für Führungskräfte, Ingenieure und Vertriebsmitarbeiter. Das Angebot an vielen tschechischen Schulen trägt diese Nachfrage allerdings nicht ausreichend Rechnung. Deshalb unterstützt die Handelskammer Initiativen, die diesem Trend entgegenwirken wollen. Eine solche Initiative ist das Projekt Deutsch für die Karriere. Was es mit diesem Projekt auf sich hat, darüber hat Lothar Martin mit Heike Uhlich vom Goethe-Institut Prag gesprochen.
Sie haben ja heute vorgestellt, dass Sie ein Projekt jetzt anbieten, Deutsch für die Karriere, zusammen mit der Zentralschule für Auslandsschulwesen. Wie ist dieses Projekt entstanden? Können Sie dazu auch was zu den Inhalten sagen?
Das Projekt ist entstanden aus dem Ergebnis einer Umfrage eigentlich. Wir haben als Goethe-Institut und gemeinsam mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnis war unter anderem, dass 77% der Bevölkerung gesagt haben, Deutsch ist wichtig für den Beruf. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist ja ein wichtiges Argument auch und eine wichtige Motivation, auch Deutsch zu lernen. Weil wir oft bei Deutsch, in Gesprächen mit Deutschlehrern oder auch Schülern gehört haben, naja, aber wozu brauchen wir denn Deutsch in Tschechien? Die großen Firmen und die Firmen, bei denen wir hier arbeiten können, die sprechen doch eh alle Englisch oder wir brauchen gar kein Deutsch. Und dann haben wir gesagt, naja, aber offensichtlich ist ja doch mehr dahinter und wir sollten diese Motivation, es ist wichtig für den Beruf und auf der anderen Seite die Wirtschaftsdaten, die für sich sprechen und die deutschen Investitionen hier nutzen, um das konkret zu machen, um Schülern die Möglichkeit zu geben, wirklich an ihrem Heimatort zu erfahren, da ist ganz in der Nähe eine Firma und in dieser Firma kann ich Karriere machen, eben auch, weil ich Deutsch kann. Natürlich muss ich Englisch können, aber es gibt für mich Möglichkeiten, es gibt Karrieremöglichkeiten, die sich verbessern, wenn ich Deutsch spreche. Und dann hatten wir die Idee vom Goethe-Institut. Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen hatte eine ähnliche Idee, weil die auch ähnliche Diskussionsrunden auch schon geführt hatten. Und wir sind dann gemeinsam an die Handelskammer herangetreten und haben gesagt, wollen wir das nicht zusammen mal in Angriff nehmen? Weil wir haben die Schulexpertise, wir kennen die Schulen, wir wissen, was an den Schulen vor sich geht. Wir haben die Kontakte zu den Lehrern, zu den Schulen und zum Ministerium. Und die Handelskammer hat natürlich eher den Kontakt zu den Firmen und haben uns dann zusammengetan und haben als erstes eine Webseite gestartet und viele Informationen rausgeschickt an die Firmen und an die Schulen, die sich dann anmelden konnten, wenn sie Interesse hatten, an dem Projekt mitzuarbeiten. Und wir sind jetzt sehr froh, dass wir vor der Sommerpause geschafft haben, auch Firmen und Schulen schon konkret zusammenzubringen zu Gesprächen, die sich jetzt verabredet haben für den Herbst. In der Regel, dass zunächst erstmal die Firmen in die Schulen kommen, sich dort vorstellen bei Tagen der offenen Tür, aber auch schon mit der konkreten Perspektive, wir könnten ein gemeinsames Projekt machen, wo dann auch die Schüler in die Firmen kommen, wo sie beispielsweise auch im Unterricht Wirtschaftskunde, wie auch immer das heißt, Sozialkunde, einfach mal erfahren, wie tickt denn so eine Firma und das dann eben auch auf Deutsch machen können. Und das freut uns eigentlich sehr, dass wir jetzt an diesem Punkt so sind, dass wir beruhigt in den Sommer gehen können, sagen, ja, ab September tut sich da was und da sind die ersten Ergebnisse dann auch präsentierbar.
Zu dem Projekt Deutsch für die Karriere haben sich bereits 15 Firmen sowie 28 Gymnasien und Berufsschulen gemeldet. Weitere Einzelheiten zum Projekt sowie zu den Anstrengungen des tschechischen Ministeriums für Industrie und Handel, des tschechischen Verbandes für Industrie und Verkehr und weitere Institutionen, Deutsch als Fremdsprache stärker auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu integrieren, vermitteln wir Ihnen in unserem Wirtschaftsmagazin am kommenden Mittwoch. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Es gibt viele, die Antonín Panenka nachahmen wollten. Immer wieder hat sich einer beim Elfmeterschuss am berühmten Lupfer versucht, der den tschechischen Mittelfeldspieler schlagartig berühmt gemacht hat und sein Gegenüber Sepp Maier ziemlich blamierte. Doch niemand verwandelte so sicher wie er. Im EM-Finale von Belgrad standen sich der Tscheche und der deutsche Torhüter am 20. Juni 1976 beim entscheidenden Schuss im Elfmeter-Drama gegenüber. Und als sich Panenkas Lupfer ins Tor senkte, war die Tschechoslowakei zum ersten und einzigen Mal Europameister. Auf der anderen Seite hatte nicht nur Maier, sondern die ganze favorisierte Elf aus der Bundesrepublik das Nachsehen. Vergangene Woche sind sich Spieler aus beiden Fußballteams von damals nach 35 Jahren erneut begegnet. Bei einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung initiierten Talkshow in der Deutschen Botschaft in Prag. Maier und Panenka antworteten dabei auch auf die Fragen von Radio Prag. Sie hören eine neue Ausgabe des Sportreports von und mit Till Janzer.
Sportreport.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten sind es dieselben Fragen, die Antonín Panenka beantworten muss. Es geht um einige Sekunden seiner Karriere als Fußballer. Dabei hat er für die Tschechoslowakei insgesamt 59 Länderspiele absolviert und 18 Jahre lang bei Bohemians Prag und Rapid Wien in der ersten Liga gekickt. Auch hat er unter anderem mit Freistößen einige schönere Tore erzielt als dieses eine durch den Elfmeter in der sogenannten Nacht von Belgrad. Auf der anderen Seite die Geschichte rund um den frechsten Elfmeter aller Zeiten, wie die Tat von Panenka manchmal bezeichnet wird, ist nicht nur ein paar Sekunden lang. Wenn der heute 62-jährige Altinternationale auf den Elfmeter angesprochen wird, dann muss er schon etwas weiter ausholen. Das Halbfinale der Tschechoslowakei gegen die Niederlande und sogar noch davor.
Vor der Europameisterschaft, wir haben gedacht mit unserer tschechischen Nationalmannschaft, dass wir sind wahrscheinlich nicht so gut, dass wir können gegen Holland kommen zum Finale. Und wir glaubten, dass in unserer Kraft ist, wenn Gott gibt, dass wir werden unentschieden spielen gegen Holland. Und dann natürlich, wenn ich unentschieden ist, auch nach Verlängerung, kommen die Penalty, ne? Elfmeterschießen. Und ich war überzeugt, wenn kommt diese Situation gegen Holland, dass ich schieße Elfmeter mit dieser Art. Aber in Verlängerung, wir haben 3-1 gewonnen gegen Holland und dann kommt Finale. Aber ich war schon 2 Monate vor meiner Europameisterschaft überzeugt, wenn kommen die Elfmeter, ich schieße mit dieser Art.
Im Finale traf die Tschechoslowakei auf die Bundesrepublik Deutschland. Die Spieler um Panenka waren phasenweise besser und die Außenseiter aus dem Ostblock führten bereits 2-0. Doch die DFB-Elf verkürzte und schaffte sogar kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Mit 2-2 ging es in die Verlängerung, die aber torlos blieb. Nun musste erstmals in der Geschichte ein großes Fußballfinale im Elfmeterschießen entschieden werden. Auf beiden Seiten verwandelten alle Spieler wie gewohnt mit einem harten Schuss in das rechte oder linke Eck, bis Uli Hoeneß kam. Den letzten deutschen Elfmeter schoss er in den Nachthimmel von Belgrad, wie sich als Beschreibung eingebürgert hat. Doch den Europameistertitel für die Tschechoslowakei hatte erst der Mittelfeldspieler Antonín Panenka auf dem Fuß. Er war der letzte Schütze aus der ersten Serie. Sein Anlauf war lang und schnell und deutete eher auf einen harten Schuss hin. Und so war der deutsche Torhüter Sepp Maier bereits auf dem Weg in die Ecke, als der Ball im hohen Bogen in sein Tor segelte. Der berühmte Lupfer. Ein großes Risiko in dieser Situation oder nicht?
Ich glaube, das war kein Risiko, weil ich habe gesehen in dieser Situation das leichteste Strecke zum Torschießen. Weil bis diese Zeit niemand gewusst, dass ich spiele mit dieser so eine spektakuläre Art. Das war mein guter Vorteil. Auch weil für mich positiv, dass Sepp Maier war niemals im Bohemian Stadion. Er konnte nicht das gesehen, dass ich spiele so diese Art.
Die Tschechoslowaken wurden durch das berühmte Tor erstmals Europameister und Antonín Panenka zu einer Fußballikone in seinem Land, aber nicht nur dort. Viele Spieler haben später versucht, ihn nachzuahmen, unter anderem auch der italienische Star Francesco Totti. Doch seine peinliche Kopie in einem Spiel der Serie A landete in den Armen des dankbaren Torhüters. Was also, wenn auch Sepp Maier damals gefangen hätte?
Es wäre das anders. Das Sepp war noch berühmter und ich war sehr enttäuscht. Aber das kann nicht passieren, weil ich war nicht 200%, ich war 1000% überzeugt, dass ich schieße Tor. Ich habe das gewusst. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe gewusst, dass ich schieße Tor.
Und Panenka hatte eben recht. Der Europameistertitel ist zeitlebens sein größter Erfolg geblieben. Und sein Elfmeter hatte alles perfekt gemacht. Allerdings heißt es, der deutsche Nationaltorhüter Sepp Maier sei lange Zeit nur schlecht auf ihn, das tschechische Schlitzohr, zu sprechen gewesen. Heute jedoch ist das 35 Jahre her.
Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Wir sind alle beide in guter Stimmung. Aber damals war ein Problem, dass die Journalisten aus West, sie schreibt in die Zeitung, dass mein Elfmeter war so, dass er war eine Clown oder dass ich habe ihm sehr schnell.
Ich habe ihn lächerlich.
Das ist kein Wahr, nein. Ich habe schon gesagt, das war für mich eine leichteste Strecke zum Torschießen. Europameisterschaft Finale ist so erste Sache. Das kann man nicht so etwas machen, ein Spaß, oder das geht nicht.
Soweit Antonín Panenka. Aber es gibt ja auch noch die andere Sicht, die von Sepp Maier. Am Montag vergangener Woche sind sich der 66-Jährige und sein Bezwinger nach langer Zeit erneut begegnet. Dabei gab der deutsche Ex-Profi, der im Tor der Nationalmannschaft 1974 Welt- und 1972 Europameister wurde, mit Bayern München viermal jeweils die Meisterschale und den Pokal holte, dreimal den Europapokal der Landesmeister und noch einiges mehr gewann, Radio Prag ein kleines Interview. Herr Maier, heute gab es eine Veranstaltung, das wurde daran erinnert, an das Finale 1976 in Belgrad, das Deutschland ja verloren hat im Elfmeterschießen. Und der bekannteste Elfmeter auf tschechischer Seite auf jeden Fall ist der Lupfer, den Antonín Panenka gemacht hat. Wenn Sie heute jetzt die Bilder sehen, weckt das in Ihnen noch in irgendeiner Weise Gefühle, Erinnerungen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist schon so lange her. Das weckt nichts mehr. Ich habe nur seine Kaltschnäuzigkeit bewundert. Wie man das in so einem wichtigen Spiel so kaltschnäuzig sein kann und so einen Elfmeter schießen. Also ich glaube, dass er ganz schön mit seiner sportlichen Karriere gespielt hat. Denn wenn ich stehen geblieben wäre, hätten gefangen, dann hätten alle gesagt in der Tschechoslowakei damals, der ist doch blöd, der schießt dann so einen wichtigen Elfmeter, so lasch. Hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, sportlich. Aber ich habe ihm den Gefallen gemacht, dass ich ihn reinlassen habe. Also hat sich das Problem nicht aufgetan.
War aber vielleicht damals, ich weiß nicht, ob Sie sich so weit daran erinnern, das erste Gefühl schon, dass Sie vielleicht in dem Moment doch irgendwo lächerlich gemacht wurden? Oder ist das eher eine Sache der Presse gewesen?
Nein, was heißt lächerlich? Elfmeter muss nur im Tor sein. Wie er reingeht, das ist egal. Also als Torwart ist man da voll konzentriert und alles. Und da macht er halt so eine... schießt er so einen Elfmeter und wenn er sagt, er hat in seiner Karriere 35, 40 Elfmeter so geschossen, dann ist das seine Sache. Sicher schaut er ein bisschen blöd aus, aber wenn er so abgedruckt ist und riskiert es immer, aber es hat er 35 Mal geklappt, kann man nur gratulieren. Nächstes Mal weiß ich es, bleibe ich stehen.
Ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich auch schon eine kleine Lehre direkt draus gezogen haben, dass Sie nämlich bei den nächsten Elfmeterschießen auch irgendwie daran gedacht haben, nicht zu früh.
Ja, sicher, muss man halt ein bisschen aufpassen jetzt. Und aus solchen Dingen ist auch eine Erfahrung für mich gewesen, dass man halt nicht zu früh weggehen sollte.
Und Sie haben das dann später umgesetzt, ne?
Ja, ich habe trotzdem keinen gehalten. Ich habe es zwar umgesetzt, aber habe ganz selten meinen Elfmeter gehalten. Und wenn, dann war er nicht mehr wichtig. Also bei 4-0, 5-0 brauchst du keinen Elfmeter mehr halten. Aber da in so Situationen habe ich es meistens gehalten dann.
Es gab Schwierigkeiten. Sie haben gar nicht rechtzeitig gewusst, dass es irgendwie ein Elfmeterschießen gibt. Vielleicht können Sie kurz nochmal das schildern. Das war sehr kurzfristig, dass Sie überhaupt wussten, dass das Spiel, wenn, dann so entschieden
ist. Das ist überhaupt ein Wunder in den heutigen Abend. Da ist herausgekommen, dass die Tschechoslowakei, die haben das schon gewusst, vorm Spiel, dass das Spiel entschieden wird. Am gleichen Tage Verlängerung und dann Elfmeterschießen. Normalerweise immer, dass man dann Verlängerung hatte und dann zwei Tage später nochmal Wiederholungsspiel. Das war bis dato ja der Fall. Aber dass die Tschechen das schon vorher gewusst haben, wir haben nichts gewusst. Bei uns ist der Präsident Neuberger in die Kabine gekommen und hat gesagt, Jungs, pass auf, heute wird das Spiel entschieden. Dann haben wir gesagt, wieso entschieden? Hat er gesagt, ja, wenn wir unentschieden spielen, Verlängerung gibt es, dann gibt es heute zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs Elfmeterschießen. Dann haben wir zum Präsidenten gesagt, Präsident, brauchen Sie keine Sorgen machen, es gibt keine Elfmeterschießen, die putzen wir sowieso weg. Und das haben wir dann gesehen, wie es gelaufen ist. Wir waren uns schon so sicher eigentlich.
Gibt es weiterhin Kontakte zwischen der Mannschaft, in der Sie damals gespielt haben, der Bundesdeutschen und der Tschechoslowakischen, außer jetzt heute?
Nein, eigentlich nicht. Nee, gibt's halt keine Kontakte. Man freut sich wieder, wenn man sie sieht. Und nur Antonín kenne ich halt nur, weil ich den jetzt schon zwei, dreimal in meinem Leben getroffen habe. Aber ansonsten die anderen Spieler, gut, Viktor habe ich auch nicht gekannt, ein Torhüter, mein Kollegen. Aber ansonsten habe ich ja von der Mannschaft fast keinen gekannt. Weil so oft hat man auch nicht gegen Tschechoslowakei gespielt. Das war in meiner aktiven Zeit, glaube ich, zwei, dreimal in 19 Jahren. Weil der Fußball ist ja schnelllebig und da ist wieder, ich habe zum Beispiel noch gegen Massopus gespielt in Hannover, der war damals schon so 37, 38, ich war damals erst 20. Also da so ändert sich halt dann die Zeit.
Vielen Dank, Herr Maier.
Till Janzer hat mit den Fußballlegenden Antonín Panenka und Sepp Maier gesprochen. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková.